ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da fragen wir heute, gefilmt und bloßgestellt, wie bekämpft man Spanner? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Voyeuraufnahmen im Park oder am Strand, Videos aus der Kaufhausumkleide oder mit versteckter Kamera von der Damentoilette. Viele Frauen, oft auch Mädchen, erleben diese Form sexualisierter Gewalt alltäglich. Auf Social-Media-Kanälen und Porno-Plattformen werden die heimlich gemachten Voyeur- und Spanneraufnahmen massenhaft hochgeladen und geteilt. Betroffene erfahren, wenn überhaupt, oft nur zufällig davon und fühlen sich dann machtlos. Die Täter werden nicht gefasst oder machen sich gar nicht erst strafbar. Helfen neue Gesetze gegen Spanner und Bloßstellungen im Netz? Wie sicher ist der öffentliche Raum für Frauen? Und was treibt so viele Männer zu diesen Taten? Darüber wollen wir diskutieren heute im Forum hier in SWR Kultur mit Annalena von Hodenberg in Berlin. Sie leitet die Organisation Hate Aid für Menschenrechte im Netz. Mit Jonas Knehr. Er ist Psychologe und Psychotherapeut beim Präventionsprojekt I Can Change in Hannover und mit der Diplomjuristin Jacqueline Sittig von der Universität in Würzburg. Sie forscht und beschäftigt sich intensiv mit dem Thema bildbasierte sexualisierte Gewalt. Diesen Sommer, Jacqueline Sittig, ist ja ein Fall besonders diskutiert worden. Janni Gensch ist in gewisser Weise zur Berühmtheit geworden. Eine junge Frau, die in Köln im Park joggen war und dann bemerkt hat, wie sie dabei von einem Mann von hinten gefilmt wurde. Sie hat dann selbst, was bemerkenswertes getan, ihr Smartphone gezückt und diesen Mann zur Rede gestellt und dieses Video dann ins Netz geladen. Die Resonanz darauf war riesig. Was haben Sie gedacht, als Sie das Video von Janni Gensch zum ersten Mal gesehen haben?
Zum einen als Privatperson habe ich erstmal an ein Erlebnis gedacht, dass ich ja selbst als junge Frau, die in der Stadt lebt und sich gerne in der Öffentlichkeit in Parks bewegt, selbst erlebt hat. Nach dem Sport war ich mit zwei Kolleginnen noch am Main. Wir saßen auf einer Bank und ein Herr lief vorbei, platzierte sich nur 2 Meter von uns gegenüberliegend an einer Wand und holte sein Handy frontal auf uns gerichtet heraus. Wir waren uns unsicher, ob er uns filmt, sind wir nur paranoid, was hat es damit auf sich, und haben uns letztlich dazu entschlossen, den Mann zu konfrontieren und fragen, ob er gerade eine Aufnahme von uns anfertigt. Ja. Ganz ähnlich wie im Video hat der Mann tatsächlich reagiert und gesagt, das ist ein freier Raum, er darf überall stehen und er filmt uns nicht. Wir haben uns dann dazu entschlossen, uns umzusetzen.
Das heißt, Sie konnten sich ganz spontan in gewisser Weise solidarisieren, in Janni Gensch hinein empfinden. Sie haben die Reaktion dieses Mannes angesprochen. Jetzt wollte Janni Gensch diesen Fall selbst auch zur Anzeige bringen, hat dann aber sinngemäß von der Polizei sich sagen lassen müssen, da können wir nichts machen. Warum ist das? Da können Sie uns als Juristin aushelfen, was der Mann da gemacht hat und was auch der Mann, der Sie gefilmt hat, gemacht hat. Also eine fremde Frau einfach in der Öffentlichkeit filmen, nicht strafbar.
Tatsächlich kommt es derzeit noch auf den Einzelfall drauf an, denn das reine Aufnehmen oder ja das eine reine Erstellen von sexuell motivierten Bildaufnahmen wird häufig noch nicht vom Strafrecht erfasst. Es gibt ja bestimmte Taten, die bereits erfasst werden, wenn es zum Beispiel um das Filmen unter dem Rock geht. Da haben wir den 184k StGB, die Aufnahmen, die gegen die Selbstbestimmung und ja die Verletzung des Intimbereichs gerichtet sind. Genauso auch, wenn es um das Spannen ganz klassisch in die Wohnung hineingeht, dann haben wir den 201a StGB, die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Da werden Persönlichkeitsrechte ebenso verletzt. Aber in diesem Fall ist es so, dass wir hier nicht eine Strafbarkeit haben, weil wir hier wahrscheinlich nicht in der Beleidigung sind und eben auch nicht in der sexuellen Belästigung, die derzeit noch ein körperliches Einwirken unmittelbar erfordert.
Wir werden über Sinn und Unsinn von Gesetzesveränderungen, Gesetzesverschärfungen reden. Jonas Knehr, StGB, nur ganz kurz nachgeschoben, für alle Nicht-Juristen, Strafgesetzbuch. Sie arbeiten als Psychotherapeut bei dem Projekt I Can Change, zu Deutsch Ich kann mich ändern. Da arbeiten Sie mit Männern, die entweder Sorge haben, sexuelle Impulse vielleicht nicht mehr kontrollieren zu können, die fürchten, sexuelle Übergriffe zu begehen oder vielleicht auch schon welche begangen haben. Ich fand jetzt ganz interessant, wir hatten es ja auch schon erwähnt, dass der Mann im Video bei Janni Gensch gar keinen Unrechtsbewusstsein hat, der sagte ja umgekehrt, warum ziehen Sie sich denn so eine Hose an? Wie häufig erleben Sie das, dass Männer die Frauen zur Schuldigen machen?
Ja, die Menschen, die zu uns kommen, haben in der Regel ein Unrechtsbewusstsein. Die kommen ja erstmal freiwillig, haben ein Problemverständnis, dass irgendwie Sachen falsch gelaufen sind und es wahrscheinlich irgendwie negative Konsequenzen gegeben hat. Oder sie befürchten langfristig negative Konsequenzen zu tragen, wenn sie nicht doch was verändern. Und ja, das im Fall Jani Gensch, das war was, was mich schon auch sehr berührt hat. So wenig Verständnis davon und so viel Überzeugung, da irgendwie im Recht zu sein, jemanden filmen zu dürfen, da irgendwie in seiner Freiheit einschränken zu dürfen, weil er sich auf eine bestimmte Art und Weise kleidet. Das kenne ich jetzt so in unserem Projekt nicht in der Art. Und trotzdem ist es ganz oft, dass wir irgendwann problematische Überzeugungen identifizieren, die dann meistens eben auch relevant für Grenzüberschreitungen sind. Das heißt, wenn man sagt, naja, wenn sich eine Frau auf eine bestimmte Art und Weise verhält oder sie sich auf eine bestimmte Art und Weise kleidet, dann darf ich mich auch ihr gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, dann ist das hochproblematisch. Und das ist häufig eben auch was, was wir dann bearbeiten und versuchen eher kooperativ als konfrontativ zu schauen, warum das schwierig ist und in den meisten Fällen eben auch, warum es auch für die Person selbst, also auch bei Jani Gensch für den Mann, wenn man sich das mit ihm zusammen anschauen würde, warum es wahrscheinlich keine gute Einstellung ist und warum es langfristig auch für ihn blöd ist, wenn er immer wieder in solche Situationen vielleicht dann gerät.
Wir werden sicher auch nochmal drüber reden, was möglicherweise so der Nährboden auch sein kann für solche schwierigen Vorstellungen. Annalena von Hohenberg, Sie leiten mit HateAid eine Organisation, die ja ganz gezielt gegen Hass im Netz vorgehen will, auch Betroffenen hilft. Was meinen Sie, was Ihre Erfahrung, wie verbreitet ist dieses Phänomen? Frauen werden offen oder auch heimlich gefilmt und anschließend wird dann auch mit dem Bildmaterial eine Online-Bloßstellung, so nenne ich es jetzt mal, vorgenommen?
Das ist tatsächlich sehr verbreitet. Und zwar hat sich das in den letzten Jahren noch mal gesteigert. Also das liegt vor allen Dingen eben am digitalen Raum. Also dass eben solche Aufnahmen gemacht werden und die dann eben zum Beispiel auf Pornoplattformen, auf so Nischenplattformen, auf Webseiten, kleinen Webseiten eben hochgeladen werden und dann eben mit einer Gemeinschaft von anderen Personen geteilt werden. Und es gibt eine große Porno-Plattform, die auch mal so gezeigt hat, vor 2 Jahren war das, in welchen Bereichen eigentlich so die Nachfrage auf ihren Plattformen am meisten wächst. Und da war auf jeden Fall dieser Bereich Hidden Cam, also versteckte Kamera, der war einer der Bereiche, der am meisten gewachsen ist. Und ja, früher wurden eben solche Aufnahmen gemacht und man hat sie dann eben nur für sich gehabt oder eben vielleicht mit irgendwelchen Gleichgesinnten, die man vielleicht hatte, geteilt. Aber jetzt kann man sie halt auf den Porno-Plattformen hochladen oder auf anderen Plattformen. Und dann wird es eben mit einem Millionenpublikum geteilt. Und das ist auch etwas, was für Täter auf jeden Fall eine große Rolle spielt, eben auch diese Inhalte zu teilen.
Wenn es auf Porno-Plattformen landet, so wie Sie es gerade schildern, dann sind das vermutlich auch nicht nur Aufnahmen, die eben eine Frau wie Jani Gensch beim Joggen zeigen, sondern tatsächlich auch noch expliziteres Material?
Selbstverständlich. Also da haben Sie ganz unterschiedliche Sachen. Also in Porno-Plattformen sehen Sie eben solche heimlich gefilmten Inhalte. Ein Fall, der zum Beispiel auch traurige Berühmtheit erlangt hat, war ein Fall, wo auf dem Festival dann in den Duschen Kameras installiert wurden und dann eben die Frauen dort beim Duschen gefilmt wurden. Dann gibt es Inhalte, auch das hat an Nachfrage zugenommen, wo Frauen eben bewusstlos sind und dann eben gefilmt werden. Also auch das hat sozusagen in der Nachfrage anscheinend zugenommen. Und daneben gibt es eben auch ganz viel weiteres explizites pornografisches Material, was zum Teil eben echt ist, aber zum Teil eben auch gedeepfaked ist. Also gefälschtes Material, wo eben dann die Gesichter von Frauen genommen werden und eben in dieses Material hinein manipuliert werden.
Also über die Möglichkeiten von solchen KI-generierten Bildern können wir später vielleicht auch nochmal sprechen. Jacqueline Sittig, ich fand jetzt ganz interessant, im Vorgespräch hatten Sie gemeint, dass eigentlich dieses Phänomen, was wir jetzt so massenhaft online präsentiert bekommen, in dem Sinne gar nicht so neu ist.
Richtig. Was wir hier sehen, ist ganz klar eine Transformation analoger Gewaltmuster jetzt in die digitale Welt. Das betrifft uns alle, nicht nur die Individuen, die betroffen sind, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Das alles findet nicht im luftleeren Raum statt, das alles sind so genommen keine Einzelfälle. Das ist alles ein Ausdruck des Gesamtphänomens bildbasierter sexualisierter Gewalt und die geht uns alle an, weil sie uns alle betrifft, aber nicht alle gleich. Es sind gerade Frauen und weitere marginalisierte Gruppen, die eben dargestellt werden und daneben eben auch homosexuelle Menschen, bisexuelle Menschen und People of Color, die abgebildet werden. Wozu führt das? Bei den Betroffenen direkt zu erheblichen psychischen Problemen, die lang anhaltend sind, gerade durch diese Herabstufung, durch die sexualisierte Objektivierung dieser Bilder. Und gesamtgesellschaftlich sehen wir, dass diejenigen, die von diesem digitalen Hass oder dieser Form des digitalen Hasses betroffen sind, sich aus dem öffentlichen Raum, dem virtuellen Raum zurückziehen. Das nennt man den Silencing-Effekt, die Betroffenen verstummen.
Da wollen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Jonas Knär jetzt erstmal gefragt, was ist Ihre Erfahrung, was treibt Männer dazu, solche Aufnahmen zu erstellen und dann ja auch in einem nächsten Schritt die online zu stellen, zu teilen, sich dann auch entsprechend abfällig über die dargestellten Personen zu äußern?
Ja, ich glaube, die Motive dafür sind unglaublich vielfältig. Tatsächlich habe ich mich in dem Fall von Jani Gentsch auch gefragt, was diesen Herrn wohl dazu angetrieben hat, das zu tun, was er damit machen wollte. Teilweise geht es eben auch um Männlichkeit, sich irgendwie ja zu vergegenwärtigen, wie toll man vielleicht auch ist, wenn man zum Beispiel die Partnerin bei sexuellen Handlungen filmt und sich das immer wieder auch vergegenwärtigt und sich dadurch eben männlich mächtig fühlt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein Motiv sein, irgendwo in einer Peer Group anzukommen. Das heißt, wenn man das Material dann verteilt, das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, es für sich zu erstellen oder es eben irgendwo auf Pornoplattformen oder in Foren oder in irgendwelchen bestimmten Chatgruppen zu verteilen, kann es natürlich auch irgendwie um Selbstwertanerkennung gehen. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Was wir bei uns im Projekt immer wieder sehen, ist, dass es tatsächlich Bestandteil sexueller Skripte ist. Und dann kommen Menschen eben auch häufig, bevor sie übergriffig werden, weil sie merken, in meinen Fantasien gibt es immer ein bestimmtes Szenario. Das heißt zum Beispiel irgendwie eine Frau, die sich gerade duscht, zu beobachten und überlegen dann, wie könnte ich denn da hinkommen? Und vielleicht weiß man dann ein Fenster von der Nachbarin, das ist gut zugänglich. Und man ertappt sich dann dabei, Mensch, was wäre denn, wenn ich da jetzt in den Vorgarten gehen würde? Bleibt da vielleicht länger stehen und checkt dann irgendwann, wow, das ist richtig problematisch. Wenn die das mitbekommt, dann könnte ich massive Konsequenzen davon tragen. Und vielleicht sollte ich mir wirklich Unterstützung suchen. Und diese Menschen kommen dann oft zu uns und haben eben auf der einen Seite ein Problembewusstsein und häufig auch schon zumindest die Hoffnung, dass es Hilfe gibt und dass sie sich verändern können, dass sie einen Umgang damit finden können. Und dabei unterstützen wir dann.
Frau von Hodenberg, diese Materialien, diese Aufnahmen werden ja in der Regel heimlich und auch ohne das Wissen der abgebildeten Personen nicht nur aufgenommen, sondern dann auch online gestellt. Wie erfahren Betroffene davon?
Ganz oft, das ist die Erfahrung, die wir machen, die kommen ja dann zu uns in die Beratung und wir unterstützen die dann. Ganz oft ist es entweder durch Bekannte, oftmals männliche Bekannte, die eben dann auf diesen Plattformen waren und die Person gesehen haben und sie dann eben darauf aufmerksam machen oder ne, die das eben, wo das dann eben geteilt wurde, vielleicht im Freundeskreis und dann darüber eben das erfahren haben. Aber was eben auch ein ganz großes Problem ist, ist, dass ab dem Zeitpunkt, wo diese Inhalte auf Pornoplattformen oder auf auch so Nischenplattformen hochgeladen werden, also auf irgendwelchen Plattformen im digitalen Raum, tauchen sie auch in der Google-Bildersuche auf. Und das ist besonders problematisch, wenn dann eben noch der Klarname der Person, also Herr Knär hat es ja gerade schon gesagt, die Nachbarin, die dann da vielleicht mal gefilmt wird, von der weiß man ja auch den Namen und dann hat man das gefilmt und hat setzt irgendwie noch den Namen daneben. Und dann googelt man diese Person oder die googelt sich vielleicht auch selber in der Google-Bildersuche und plötzlich sind eben diese Inhalte da. Ich habe auch eine Klientin, wo dann das Kind, junges Mädchen eben diese Inhalte im digitalen Raum gefunden hat. Also die Google-Suche ist sozusagen das Tor zur Welt und ganz viele erfahren es eben über diesen Weg.
Was macht das mit den Frauen, mit den Betroffenen, die Sie jetzt geschildert haben?
Ja, also das ist wirklich ein traumatisches Erlebnis. Also gerade, also es ist allein schon ein traumatisches Erlebnis, wenn die Frauen das selber sehen. Aber diese, da so exponiert zu sein, auch gegenüber Familie, gegenüber Freunden, gegenüber dem Arbeitgeber, also sozusagen gegenüber der ganzen Welt ist man ja im Prinzip exponiert, sei es mit echten oder mit manipulierten Bildern. Das ist wahnsinnig traumatisch. Und die Betroffenen geraten in eine unglaubliche Stresssituation und haben dann eine ganze Reihe von psychischen Reaktionen darauf, also von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen. Wir haben Fälle, die auch eben suizidal sind zunächst. Genau, also das ist wirklich ein ganz massiver, traumatischer Eingriff. Und in den meisten Fällen, also das ist vielleicht auch nochmal was ich zu Jani Gentsch gerne sagen möchte, was sehr, sehr untypisch ist, ist, wie Frau Gentsch reagiert hat, nämlich sehr entschlossen, sehr mutig, hat sehr aktiv die Situation in die Hand genommen. Und was wir eher beobachten in solchen Situationen, ist, dass das die Betroffenen erstmal wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht trifft und sie erstmal erstmal handlungsunfähig, sehr passiv sind, weil sie erstmal emotional auch mit dieser Situation umgehen müssen.
Da möchte ich gerne mich anschließen. Das, was Sie sagen, Frau von Hodenberg, dem kann ich nur zustimmen. Es bekommt eine neue Schlagkraft durch die digitale Verbreitung, durch die digitale Dimension. Früher war es auch leider gängig oder üblich, dass Diffamierung im öffentlichen Raum stattfand. Das war aber der Marktplatz, der war begrenzt. Dort konnte ich Poster aufhängen, vielleicht mich anderweitig über eine Person lustig machen. Und jetzt geschieht das eben alles im Internet, im digitalen Raum, teilweise auf öffentlichen Plattformen, seien es ja klassische Mainstream-Pornografie-Plattformen, aber natürlich auch die sozialen Medien. Durch Fake-Accounts verbreiten sich solche Bildmaterialien oder audiovisuellen Inhalte. Und natürlich aber auch die halböffentlichen oder ja heimlichen Orte, wie zum Beispiel WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, also Orte, auf die wir gar keinen Zugriff haben. Und was ich so besonders bemerkenswert finde, ist, dass all diese ja, Formen gerade so kennzeichnet, dass es hier um Diffamierung geht. Es geht gerade darum, die Person herabzuwürdigen, Kontrolle auszuüben. Und hier ja, sind wir rechtlich häufig noch ein bisschen in der Grauzone. Diese Fälle verschwinden in der Grauzone.
Genau, es geht um Diffamierung. Das ist definitiv so. Aber in vielen Fällen geht es eben auch noch um was anderes. Und zwar gerade, wenn es eben Frauen betrifft, die in Positionen, sogenannten Machtpositionen sind. Sei es eben Politikerin, sei es Journalistin, sei es Aktivistin. Also ich habe viele Aktivistinnen und auch Politikerinnen bei mir in der Beratung, auch Journalistinnen, wo man eben sie versucht, wirklich zu diffamieren und zu beschämen. Und so öffentlich zu beschämen, dass sie eben sich entweder aus ihren Ämtern zurückziehen, dass sie sich zu bestimmten Themen nicht mehr äußern, dass sie zu bestimmten Themen auch vielleicht nicht mehr berichten als Journalistin. Also da geht es auch darum, Frauen, die eine Stimme haben, dieser Stimme auch zu berauben.
Dafür, glaube ich, braucht es eben auch ein gesellschaftliches Umdenken, dass solche Verhaltensweisen ganz klar sanktioniert werden. Auch hier der Fall Jani Gentsch, also unfassbar mutig von der Frau, dass sie da so entschieden auf diesen Herren zugeht. Das kann man aber in den meisten Fällen nicht erwarten. Und ich glaube auch, was bei ihr passiert ist, da sind Passanten vorbeigegangen, haben nicht unterstützt. Und gerade wenn ja Personen des öffentlichen Lebens davon betroffen sind, dann gibt es eben oft nicht so diese klare Positionierung, wie problematisch Verhaltensweisen von Verursachern sind, sondern teilweise, dass sich eben auch dann mehr mit den Betroffenen und das auch nicht immer auf eine wertschätzende Art und Weise auseinandergesetzt wird. Das erleben wir eben auch in unserem Projekt, dass viele von den Menschen, die zu uns kommen, mehrfach Grenzüberschreitungen begangen haben, aber dafür nie Konsequenzen erfahren haben. Und je schneller natürlich Menschen da entschieden für einstehen, problematische Verhaltensweisen markieren, desto schneller kann auch ein Unrechtsbewusstsein ja erwachsen. Und das, glaube ich, ist das, was es eigentlich viel mehr in unserer Gesellschaft braucht. Eine Sensibilität für sexuelle Grenzüberschreitungen und ein Verständnis davon, dass es eben auch eine Form der Gewalt ist.
Und erleben Sie das auch, wie Annalena von Hohenberg es gerade beschrieben hat, als Psychologe, dass da tatsächlich dieses Kalkül, nenne ich es jetzt mal, dahinter steht, jemanden zum Schweigen zu bringen, in gewisser Weise aus der Öffentlichkeit zu verdrängen?
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das extreme Fälle sind, aber es sind, glaube ich, Fälle, mit denen wir nicht konfrontiert werden, weil da wahrscheinlich schon Persönlichkeitszüge für verantwortlich sind und ein mangelndes Problemverständnis, was nicht dazu führt, dass sich diese Menschen Unterstützung suchen, dass diese Menschen ein Problembewusstsein aufbauen und deswegen bei uns auch nicht vorstellig werden. Also bei uns ist es meistens deutlich subtiler und teilweise eben auch herausfordernd, was genau dazu geführt hat, dass sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten. Aber so diese, ja, ich sag mal, antifeministischen Gründe, wirklich jemanden zu erniedrigen und so diese Feindseligkeit, die man eben so im öffentlichen Raum sonst manchmal feststellt, das ist bei uns eher eine Seltenheit.
Gefilmt und bloßgestellt, wie bekämpft man Spanner? Das ist unsere Frage heute hier im Forum bei SWR Kultur. Das diskutieren gerade gehört Jonas Knerr, Psychologe und Psychotherapeut in Hannover. Annalena von Hohenberg, sie leitet die Organisation Hate Aid und die Diplomjuristin Jacqueline Sittig von der Universität in Würzburg. Jacqueline Sittig, haben Sie auch daran gedacht, als Sie Ihren Fall selbst geschildert haben, wie Sie gefilmt wurden, an die Reaktion von Jani Gentsch und Ihren Mut?
Tatsächlich war das vor der Petition, kurz davor. Deswegen hätte ich mir den Mut vielleicht durch die Petition noch angeeignet.
Also die Petition, die Jani Gentsch selbst gestartet hat, um solche Aufnahmen strafbar zu machen. Ja.
Was mir aber im Kopf bleibt, und da kann ich auch nur Frau von Hohenberg zustimmen, ist, dass ich in dem Moment auch eingeschüchtert war. Ich will mir nicht vorstellen, wie ich als junge Frau darauf reagiert hätte. Noch nicht so gefestigt. Ich war auch mit zwei Freundinnen unterwegs. Und wahrscheinlich auch nur deshalb habe ich mich getraut, etwas zu sagen. Denn letztlich war ich erstmal schockiert. Ich habe mich erstmal selbst hinterfragt. Und das knüpft daran an, was auch Herr Knerr gerade und Frau von Hohenberg angesprochen haben. Eine Wissenschaftlerin, die ich sehr schätze, hat vor einigen Jahren schon geschrieben, digitale Gewalt führe zu einer Renaissance des Victim-Blamings. Und das kann ich auch bestätigen, wenn ich solche Kommentare oder Reaktionen in meiner Forschung auswerte, wenn es um bildbasierte sexualisierte Gewalt geht.
Victim Blaming, ganz kurz übersetzt, ist sozusagen das Muster, dem Opfer die Schuld für das Handeln des Täters zu geben.
Genau. Häufig fallen doch noch Kommentare wie, naja, wenn sie nicht will, dass der Ex-Freund die ursprünglich einvernehmlich entstandenen Bilder nach der Beziehung teilt, dann soll sie eben keine machen, dann soll sie keine verschicken. Solche Formen der Täter-Opfer-Umkehr lese ich ziemlich viel im Bereich meiner Forschung.
Annalena von Hohenberg, raten Sie Frauen, Betroffenen, so zu reagieren wie Anni Gentsch?
Wissen Sie, das Problem ist, jetzt kommt schon wieder diese Debatte, wie sollen eigentlich die Frauen reagieren?
Ja.
Und das finde ich, also da würde ich einfach nochmal drauf aufmerksam machen.
Ich will auch auf die Männer gleich eingehen.
Genau, ich sage das nur nochmal, das ist gar nicht ein Vorwurf an Sie, sondern das ist natürlich das Erste, man fragt sich natürlich selber, Frau Sittich hat es gesagt, wir haben es bei Frau Gentsch gesehen. Mhm. Und deswegen habe ich das am Anfang auch nochmal gesagt. Man kommt sehr schnell sozusagen in diese Ecke, dass immer wieder gesagt wird, wir müssen die Frauen empowern, die müssen irgendwie stärker reagieren. Und das stimmt auch. Das, was Frau Gentsch gemacht hat, das war unglaublich mutig. Das hat den Täter auch bis zu einem gewissen Grad eingeschüchtert, auch dass sie ihr Handy da gezückt hat. Aber wie wäre es gewesen? Er war ja auch ein Mann. Er ist ihr sicherlich körperlich überlegen gewesen. Sie hat sich auch in eine Gefahrensituation begeben. Und ich kann auch jede Frau verstehen, die sagt, in so einer Situation traue ich mich das nicht. So, ich bin jetzt schon in einer Gefahrensituation, weil mir ja schon was Gewaltsames, sexualisiert Gewaltsames angetan wird, nämlich ich werde gefilmt. Möchte ich mich dann noch, indem ich den Täter provoziere, in eine weitere Gefahrensituation begeben? Das heißt, das ist das Spannungsfeld, in dem wir sind. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft, ja, die Frauen stärken, aber gleichzeitig viel, viel mehr darauf gucken müssen, was treibt eigentlich Männer dazu, sowas zu machen und wie können wir das verhindern? Und wie können wir Frauen auch sozusagen gesellschaftlich, wir als Zivilgesellschaft, die vielleicht zuguckt, Sie haben schon darüber gesprochen, dass Frau Gentsch eben da nicht unterstützt wurde, aber eben auch rechtlich, wie können wir Frauen eben auch rechtlich so unterstützen, dass sie sich dann auch stark genug fühlen, sich dann in so einem Moment auch zur Wehr zu setzen.
Dann schauen wir uns das Verhalten der Männer doch mal an. Jonas Knäher als Psychotherapeut, wie gehen Sie daran in der Präventionsarbeit, dass ein Mann überhaupt gar nicht erst so weit kommt, solche Übergriffe zu tätigen?
Ja, wir versuchen zu verstehen, wie es zu diesem Übergriff gekommen ist oder wie es zu Übergriffen gekommen ist. Und meistens findet man dann eben schon problematische Haltungen gegenüber Sexualität. Ganz typisch zum Beispiel so eine männliche Sozialisation, dass ich um Sexualität kämpfen muss. Und solange sich niemand wehrt, solange niemand irgendwie aktiv, im besten Fall mit Händen und Füßen Nein sagt, darf ich eigentlich alles machen, darf weitermachen. Und da versuchen wir ganz klar dafür zu sensibilisieren, dass es eben so nicht ist, sondern dass Konsens von zwei Seiten aus passiert und im besten Fall Sexualität was ist, wofür sich beide entscheiden und wo beide Lust drauf haben und das eben für alle sexuellen Handlungen gilt und eben auch dafür zu sensibilisieren, dass auch bestimmte Verhaltensweisen, das heißt so diese Vorstellung, wenn jemand was Bestimmtes schon gemacht hat, sei es eine Person liegt nackt bei mir im Bett, dann heißt das, ich darf jetzt auch B und C machen, da ganz klar zu sagen, nee, das ist nicht der Fall, sondern Konsens muss jeden Moment neu hergestellt werden. Ich muss mich versichern, ob das gerade wirklich in unserer beider Sinne ist. Und dafür brauche ich eine Sensibilität und die fehlt eben häufig.
Das klingt auch nach sehr grundsätzlicher Aufklärungsarbeit fast schon.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, das ist was, was in unserer Gesellschaft fehlt. Gute Aufklärung und auch eine sexpositive Aufklärung. Auch da gibt es mittlerweile eine ganz gute Studienlage, dass sexpositive Aufklärung eben auch sexualisierte Gewalt langfristig reduziert. Und ich glaube, das wird schon immer besser, auch in den Schulen, dass eben nicht nur über Verhütung und Prävention sexueller Erkrankungen aufgeklärt wird, sondern auch über Art und Weise befriedigender, gelingender und konsensueller Sexualität. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
Und was meinen Sie, so einen Überrumpelungseffekt, nenne ich es jetzt mal, den Anni Gentsch da ja durchgeführt hat in gewisser Weise, ist das so ein Moment, der einen Täter, einen Mann tatsächlich zum Umdenken bringen kann oder braucht es da noch mehr?
Also ich glaube, es kann auf jeden Fall ein Start sein und ich hoffe, dass dieser Mann sich nochmal hinterfragt, was da genau passiert ist, was da vielleicht das Problem ist und warum sich diese junge Frau da irgendwie schlecht behandelt gefühlt hat. Wahrscheinlich braucht es mehr als eine Situation und wahrscheinlich braucht es auch einen Raum, wo er sich diese Frage wertungsfrei stellen kann und nicht eben im Affekt, wo er ja auch versucht, das zu bagatellisieren, sich zu rechtfertigen. Und das ist normal das, was passiert, wenn man diese Menschen damit konfrontiert. Ja, deswegen glaube ich, sind Projekte wie unser Projekt, aber auch Räume, wo man sich, wo man offen über Sexualität sprechen kann, unglaublich wichtig, um zu schauen, ist das, was ich da tue, sind meine Bedürfnisse, passt das irgendwie so alles oder gibt es vielleicht irgendwie auch problematische Verhaltensweisen? Und ich glaube, vielleicht die meisten Menschen, aber auf jeden Fall die meisten Männer, wenn sie mal reflektieren, hat es sicher schwierige Situationen gegeben, wo man sich hätte besser verhalten können. Und das wäre natürlich auch schön, wenn man sich das in unserer Gesellschaft offener angucken kann und solche Grenzüberschreitungen auch nicht sofort so dämonisiert werden, sondern dass ganz klar ist, das ist eine Form der Gewalt, das ist eine Grenzverletzung, aber damit kann man eben auch einen Umgang finden und man kann konsensuelle Sexualität durchaus lernen.
Jacqueline Sittig, überzeugt Sie das? Ich meine, diese Form der Aufklärung, ist Arbeit, die Jonas Knerr gerade beschrieben hat, die steht ja auch in gewisser Weise, auch was die Dauer anbelangt und wie sehr man sich da in dem Einzelnen auch ausführlich widmen muss, in starkem Kontrast zu dem, was Frauen alltäglich im öffentlichen Leben erleben und erleiden müssen.
Wissen Sie, Herr Meyer-Blankenburg, ich glaube, dass es kein Entweder-Oder ist. Ich glaube, es ist ein Und. Ich glaube, diese Aufklärungsarbeit ist wichtig, sie ist richtig und sie muss stattfinden. Gleichzeitig glaube ich, dass wir uns ja auf mehreren Säulen positionieren müssen. Neben diesem gesamtgesellschaftlichen Umdenken müssen wir rechtliche Lücken schließen. Wir müssen dafür sorgen, dass Betroffene, wenn es zu spät ist und das Verhalten vorgekommen ist, auch abseits der Prävention, also Möglichkeiten haben, gegen solche Taten vorzugehen.
Das heißt, in dem Fall auch ein Gesetz, was es verbietet, im Park öffentlich Frauen zu filmen beim Joggen?
Da frage ich mich, ob die Grenze für das strafwürdige Unrecht schon erreicht ist. Strafrecht ist das letzte Mittel. Wenn wir in andere Länder schauen, zum Beispiel Frankreich, dann gibt es hinsichtlich Catcalling schon eine Ordnungswidrigkeit. Andere Länder, Belgien oder auch die Niederlande,
die verbale Belästigung,
haben Straftatbestände. Hinsichtlich des Filmens muss man ganz klar sagen, dass das Verbreiten nicht einvernehmlich hergestellter audiovisueller Inhalte häufig schon ein Straftatbestand ist und das Herstellen häufig noch nicht. Wir haben hier eine Strafbarkeitslücke, wenn es um das Film geht, wie bei Janni Gensch, dass wir hier keine Verletzung haben durch den 184k, also die Verletzung des Intimbereichs, weil eben gerade keine Unterwäsche da war, an der vorbeigefilmt wurde. Also Frau von Hodenberg hat das schon angesprochen. Damals auf den Campingtoiletten wurden winzig kleine Kameras installiert, die man so meistens auf dem Festival gar nicht vermuten würde, vor allem nicht in den Umkleiden, in den Dixie-Toiletten, in den Duschen, das ja auch zu der Petition geführt hat, dass es diesen Straftatbestand heute gibt. Also zivilgesellschaftliches Engagement in Form der Petition, die uns diesen Straftatbestand gebracht hat. Und die absurde Situation ist jetzt, durch diesen Straftatbestand, der sehr schnell durch diesen rechtspolitischen Willen entstanden ist, hinterließ er auch Schutzlücken, die eigentlich hätten abgedeckt sein sollen. Beispielsweise, wenn es nicht darum geht, dass normalerweise ein Körperteil von Unterwäsche etwa bedeckt ist, dann fällt da ein Verhalten raus, wie in der Sauna gefilmt zu werden, weil man da regelmäßig nackt ist im Fitnessraum. Dann haben wir andere Straftatbestände, die das abgreifen. Also beispielsweise das auch schon angesprochene Filmwollen von einer Bekannten, die duscht, oder einer Nachbarin, die duscht. Da greift dann 201a StGB, also eben das Verletzen des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten. Das heißt, wie sich das hier schon so ein bisschen abdeutet, ist, es ist so eine Querschnittsmaterie und müssen uns dann also fragen, welcher Tatbestand scheint da überhaupt angemessen, dass er eingreifen soll. Und da haben wir Schutzlücken.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie meinen, dass Janni Gensch mit ihrer Petition und Nordrhein-Westfalens Justizminister unterstützt es ja auch, keine Gesetzesverschärfung durchbringen sollte?
Ich glaube, dass wir an einem anderen Hebel ansetzen sollten. Ich glaube, dass wir schauen sollten, dass wir solche Fälle eben in diese Straftatbestände, die wir schon haben, einbauen können. Das heißt, dass wir die sexuelle Belästigung auch abseits des körperlichen, unmittelbaren körperlichen Eingreifens verstehen. Dass wir hier viele Fälle schon auch erfassen könnten. Dass wir die psychische Gewaltform besser anerkennen. Es gibt bestimmte Vorschläge, um solche Fälle von Catcalling oder eben auch von bildbasierter sexualisierter Gewalt, zum Beispiel durch Deepfakes, zu erfassen. Und immer wieder treffen wir auf ein Problem, die Bestimmtheit. Neben dem Ultima Ratio-Grundsatz, also das Strafrecht als letztes Mittel, ist der Bestimmtheitsgrundsatz besonders wichtig. Wie formulieren wir einen Straftatbestand, dass er wirklich möglichst viele Fälle erfasst? Das wollten wir mit dem 184k, diesen Upskirting, Downblousing, Paragraphen, also das Film unterm Rock, ja auch schaffen. Und wie schaffen wir es, besonders viele Fälle zu erfassen, damit nichts links und rechts mehr runterfällt, aber schaffen es, so bestimmt zu sein, dass dieser Straftatbestand auch verfassungskonform ist. Und da sprechen die Entwürfe der Zeit von einer erheblichen Tat, also erhebliche Schäden, die hervorgerufen werden können, oder eine erhebliche Schwelle, die erreicht wird. Und das finde ich problematisch, weil ich glaube, dass wir so eher die Probleme bekommen werden, dass wir wieder die Beweislast auf die Betroffenen lenken und wieder ja, in die Gefahr des Victim Blamings kommen. Zudem gibt es einen großen Anwendungsbereich. Als rechtsanwendende Personen wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Richterschaft, die müssten erstmal sensibilisiert werden, wann denn eigentlich ein erheblicher Fall vorliegt. Und der ist ja gerade nicht im Einzelfall, sondern eben auch in der gesamtgesellschaftlichen Betrachtung erst ja, zu sehen. Ich glaube, dass wir Gesetzesänderungen brauchen. Ich glaube aber nicht, dass wir einen einzelnen Straftatbestand einführen sollten.
Es ist eine komplexe rechtliche Frage. Ich bin keine Juristin. Ich kann mich aber sehr klar äußern zu der Frage der Erstellung und der Verbreitung von Deepfakes. Und zwar das, was wir in der Beratung eben immer wieder sehen, dass eben von Frauen Bilder gemacht werden und dann also ihre Instagram-Fotos geklaut werden. Wir haben es jetzt auch in Italien gesehen vor einigen Wochen, wo von Frau Meloni, ihrer Schwester, vielen Parlamentsangehörigen, Frauen, Journalistinnen, Influencerinnen, Schauspielerinnen eben ja Bilder einfach genommen wurden und daraus eben ja Hardcore-Porno-Videos gemacht wurden, die eben gedeepfaked wurden. Und das ist jetzt eben, wie Frau Sittich auch gesagt hat, sehr, sehr leicht möglich. Und da gibt es eben eine große Diskussion darüber, ob eben schon die Erstellung dieser Bilder, ob die eben auch eine Straftat werden muss und nicht nur die Verbreitung. Und das Bundesjustizministerium prüft jetzt gerade, ob die Verbreitung eben eine Straftat werden soll. Und da, denke ich, sieht es ganz gut aus. Es gibt auch eine EU-Richtlinie, die eigentlich alle EU-Länder verpflichtet, eben Verbreitung von solchen Bildern auch unter Strafe zu stellen bis 2027. Aber für uns ist es eben so, dass wir sagen, es muss eigentlich auch die Erstellung dieser Bilder schon eine Straftat werden, weil eben sehr leicht es Leaks auf Computern gibt, weil eben auch dann die Geschäftsmodelle von eben Apps, die damit werben, nackte Bilder von anderen, von Frauen zu erstellen vor allen Dingen, Deepfakes von Frauen zu erstellen, also sogenannte Nudify-Apps oder auch Facebook-Apps, wo man eben ja dieses Instagram-Bild dann vielleicht nimmt oder ein Bild von der Webseite von der Frau und sie eben dann nackt, innerhalb von 3 Minuten nackt machen kann oder von ihr dann Hardcore-Porno-Video erstellen kann. Das ist ein riesengroßes Geschäftsmodell und erst wenn diese Erstellung auch strafbar ist, dann ist auch dieses Geschäftsmodell strafbar unseres Erachtens nach und dann kann man eben auch die Apps und die App-Betreiber dazu verpflichten, dass sie eben auch das abstellen und sie dafür rechtlich auch verantwortlich machen.
Die angesprochene Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist eine EU-Richtlinie, die in Deutschland bis Juni 2027 umgesetzt werden soll. Vorgesehen ist, dass hier auch das Verbreiten von solchen intim- und sexualbezogenen Aufnahmen strafbar sein soll. Und ich kann nur unterstreichen, wie wichtig es ist, hier schon die Herstellung auch mit einzubeziehen und zu appellieren an den deutschen Gesetzgeber, das bei der Umsetzung dieses EU-Rechts in das deutsche Recht auch zu berücksichtigen. Denn wie es gerade schon angesprochen wurde, wir haben ja das Herstellen, wenn es zum Beispiel bei Upskirting, dem unter den Rockfilm geht. Wir haben das Herstellen als Straftatbestand, wenn es darum geht, in eine Wohnung hineinzufilmen. Und wir brauchen jetzt das Verständnis für diesen modernen Voyeurismus. Es gibt nicht mehr diese Schwelle. Ich muss nicht mehr das Haus verlassen, um Nacktbilder anfertigen zu können. Ich muss keine Festival-Dixie-Toilette aufsuchen und ich muss auch bei niemandem durchs Fenster schauen. Ich kann zu Hause sitzen, ich kann mir Bildmaterial holen und ich kann davon schlimme, schädliche Deepfake-Pornografie erstellen, ohne das Einverständnis der abgebildeten Person, seien es die Content-Creatorin oder die Person, deren Gesicht ich meistens auf diese Körper setze. Und hier hat der Gesetzgeber nun die Möglichkeit, auch das Herstellen unter Strafe zu stellen. Und meiner Meinung nach ist das mit Blick auf ein digitales Verständnis von modernem Voyeurismus auch zwingend notwendig.
Ja, ich sehe das absolut auch so, dass Gesetze passend gemacht werden müssen, dass es da auch eine Strafbarkeit für geben muss und gerade weil dadurch eben auch die Sichtbarkeit für diese Verhaltensweisen erhöht wird und klargemacht wird, dass es nicht eben einfach nur ein Foto ist, sondern dass es eben gerade, ja, wenn es eben nackte Menschen sind, unter der Fall Jani Gentsch, dass es wirklich sexualisierte Gewalt ist. Und auf der anderen Seite ist das ja auch ein zweischneidiges Schwert. Man weiß aus der Forschung, dass das Verschärfen vom Strafrecht eben auch häufig dazu führt, dass mehr Straftaten stattfinden, eben im Gegenteil, dass es weniger wird und dass eben einzig und allein diese punitiven, also auf Strafe ausgelegten Maßnahmen langfristig keinen positiven Effekt haben. Und da glaube ich eben, braucht es ein gesellschaftliches Umdenken und braucht es Räume, wo man eine Sensibilität dafür bekommen kann, dass eben diese Verhaltensweisen hochproblematisch sind, auch wenn es einfach nur ein Klick entfernt praktisch ist, auch wenn es so einfach ist, so eine Software zu installieren. Und ich glaube, langfristig kann es da viele Gesetze geben, aber es braucht ein Problembewusstsein.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann könnte sozusagen so ein verschärftes Gesetz fast noch ein Anreiz sein, erst recht dagegen zu verstoßen, weil der Kick irgendwie größer ist?
Was genau die Motive dann sind, das kann ich nicht sagen. Man weiß das nur aus der Forschung aus den USA und Gesetzesveränderungen, dass eben schärfere Gesetze nicht dazu führen, dass Straftaten geringer sind. Das Schöne daran oder das Positive, wie auch in Deutschland bei der Verschärfung vom Sexualstrafrecht vor einigen Jahren, dass es eine massiv gesteigerte Sichtbarkeit gibt und dann auch höhere Anzeigequoten. Das andere Problem ist aber, dass Anzeigequoten einfach so unfassbar gering sind. Auch gerade bei bildbasierter sexualisierter Gewalt gibt es Befragungen dazu, wo eben ein Drittel sagt, sie haben überhaupt niemandem davon erzählt, dass das passiert ist. Wo man natürlich Janni Gensch als unglaublich gutes Vorbild nehmen kann, aber die Mehrheit erzählt es niemandem und die absolute Minderheit bringt es zur Anzeige. Und das würde ich sagen, das ist das zentrale Problem. Aber natürlich, wenn es jemand dann zur Anzeige bringt, dann sollte es auch entsprechende Gesetze geben, die dabei möglichst unterstützen, dass diesen Personen dann auch wirklich Recht zugesprochen wird. Aber ich glaube, es muss eben an beiden Punkten angesetzt werden.
Ja, also ich kann sagen, aus der betroffenen Perspektive ist es durchaus wichtig, dass hier punitiv, dass hier Straftatbestände eingeführt werden. Und ich kann Ihnen das sagen am Beispiel der Vergewaltigungsandrohung, die vor einigen Jahren noch kein Straftatbestand war. Und die war auch im analogen Leben nicht so ein großes Problem, dass Frauen eben mit Vergewaltigung gedroht wurde auf der Straße. Das war einfach im analogen Leben nicht so ein Thema. Im Internet ist es aber ganz anders. Das ist wirklich gang und gäbe, dass wir Frauen, die besonders angegriffen werden, eben auch mit Vergewaltigung, mit wirklich so Vergewaltigungsfantasien, auch sehr detailliert eben angegangen werden. Und ich musste bis vor einigen Jahren hier in der Beratung immer den Frauen sagen, es tut mir leid, aber es ist kein Straftatbestand. Und das war eine unglaubliche Frustration, zu wissen, das ist etwas, was ich mir einfach gefallen lassen muss. Und seit einigen Jahren, seit dem Gesetzesentwurf für Rechtsextremismus und Hasskriminalität unter Frau Lambrecht, ist das geändert worden und die Androhung von Vergewaltigung ist jetzt eine Straftat. Und ich muss sagen, das macht für die Betroffenen einen ganz großen Unterschied. Und wie Herr Knerr schon gesagt hat, es gibt auch höhere Anzeigequoten seitdem. Und es gibt jetzt Polizei und das ist vielleicht uns Staatsanwaltschaften, zum Beispiel die spezialisierte Staatsanwaltschaft in Hessen, hat dann dazu gemeinsam mit dem BKA auch einen Aktionstag gemacht und sich sexualisierter digitaler Gewalt gegen Frauen eben auch besonders an diesem Aktionstag gewidmet. Das heißt, ja, ganz alleine macht das vielleicht noch keinen Unterschied für die Täter, aber für die Betroffenen macht es einen großen Unterschied und eben auch für die gesellschaftliche Sichtbarkeit. Und vielleicht darf ich noch etwas anderes sagen zu der Frage, was Herr Knerr gesagt hat, dass wir eben auch ein gesellschaftliches Umdenken brauchen. Das sehe ich genauso. Und ich finde, es braucht eben analoge Räume wie den von Herrn Knerr, wo eben Personen, Täter sich hinwenden können, um eben auch sich Hilfe zu suchen, sich Unterstützung zu suchen, in einem geschützten Raum auch eben an sich arbeiten zu können. Aber gleichzeitig, wenn wir auf die sozialen Medien gehen, sehen wir eine wachsende frauenfeindliche Community aus Pickup-Artists, aus Incels, aus Men Going Their Own Way, aus Tätern wie Andrew Tate, die eine riesengroße Followerschaft haben, die ganz viele junge Männer eben konsumieren, wo Frauen als Objekte dargestellt werden, wo zur Vergewaltigung an Frauen aufgefordert wird, wo gesagt wird, Vergewaltigung an Frauen sollte auch wieder legal werden. Das heißt, wir haben sozusagen auf den sozialen Medien eine Situation, wo der gesellschaftliche Trend gerade in eine ganz andere Richtung geht. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir eben dagegen angehen wollen, dann müssen wir auch auf diese sozialen Medien gehen und dort eben auch andere Angebote und andere Männlichkeitsbilder schaffen, als die, die junge Männer eben gerade dort zuhauf konsumieren.
Jacqueline Sittich, jetzt bin ich wieder versucht, nach schärferen Regeln auf Social Media zu fragen, aber da kommt man ja aus dieser Diskussion, brauchen wir noch schärfere Gesetze in dem und dem Bereich irgendwie nicht aus. Was wäre für Sie auch noch ein, wie jetzt gerade von Ihren beiden Mitdiskutierenden angerissenes Umdenken in der Gesellschaft auf Social Media, was Vorbilder auch anbelangt für junge Leute?
Genau, wir hatten es über das gesellschaftliche Umdenken, wir hatten es jetzt über die Straftatbestände, also den Kern, dass es etwas gibt, das man anzeigen kann, das man verfolgen kann. Und dann bleibt das nächste Sorgenkind gar nicht so fern, die Rechtsdurchsetzung für Betroffene. Betroffene treffen extreme Hürden, wenn sie ihr Recht durchsetzen wollen. Das beginnt damit, eben erst eine rechtliche Einschätzung vornehmen zu müssen. Ist das eigentlich strafwürdig, was mir gerade passiert ist? Bei der Polizei, habe ich die Erfahrung, sind viele Engagierte, aber auch solche, die dieses Phänomen eben nicht ganz ernst nehmen. Und wenn ich auf der Plattform selbst bin, dann habe ich häufig das Problem, wie melde ich die Inhalte denn eigentlich? Wir alle kennen diese drei Punkte über jedem Post, da kann man draufklicken, da gibt es einen Meldeweg, der ist auch vorgeschrieben, jetzt durch den DSA, also ein Abhilfe- und Meldeverfahren. Das ist der Digital Services Act, eine EU-Richtlinie. Und wenn ich diesen Weg bestreite, dann meine ich vielleicht, dass der Inhalt sofort entfernt wird. Schließlich bin ich ja im Recht. Aber so einfach ist das nicht. Die Plattformen, die können sich derzeit noch sehr gut herausreden damit, dass häufig diese Meldungen nicht juristisch genug verfasst sind. Man sagt dazu nicht hinreichend subsumiert, was eigentlich der rechtliche Verstoß, die Rechtsverletzung hier sein soll. Und da liegt natürlich dann die Last erstmal, ja, bei den Betroffenen. Eine absurde Situation. Wenn ich mich dann dagegen wenden möchte, um diese Inhalte entfernt zu bekommen, dann muss ich den Weg zur Rechtsanwältin, zum Rechtsanwalt gehen und dort mit so einem Abmahnschreiben, also einer Aufforderung auf Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, mich meistens kostenpflichtig gegen eine Plattform wenden. Frau von Hodenberg hat es schon gesagt, solche Inhalte, die polarisieren, die sind ein Geschäftsmodell. Nicht nur für Google, auch für andere soziale Medien. Die Verbreitung solcher intimer Materialien, ja, die gibt einfach Reichweite. Und wenn wir das wissen, dann müssen wir schauen, dass wir diese Rechtsdurchsetzung erleichtern. Deswegen ist es wichtig, dass es solche Hilfsorganisationen gibt wie HateAid, dass die vernünftig finanziert werden und dass wir die rechtsanwendenden Personen eben hinreichend sensibilisieren. Da sehe ich natürlich auch Sie, Herr Knerr, in der Verpflichtung, auch ja die passenden Statements für ja diese Personen zur Verfügung zu stellen. Denn ich sehe da ganz wichtige Inhalte, ganz wichtiges Wissen, was vermittelt werden kann.
Herr Knerr, wir nähern uns schon dem Ende der Sendung. Die große Frage nochmal zum Schluss. Wie kriegen wir diese Phänomene, die Spannerei in den Griff?
Ja, vielleicht auch gerade so bezogen auf diese Entwicklungen, Social Media, Andrew Tate. Ja, man muss eben auch versuchen, diese Menschen zu erreichen, die irgendwie auf die Idee kommen, dass der Weg, den sie einschlagen, dass der dazu führt, dass sie ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben führen, dass sie ihre Bedürfnisse befriedigen. Und da versuchen wir eben gemeinsam zu erarbeiten, dass das vielleicht so scheinen mag, aber dann doch bei der langfristigen Betrachtung auf jeden Fall zu Problemen führt, wenn man glaubt, dass Grenzüberschreitungen, Gewalt dazu potent sind, legitime Bedürfnisse nach Bindung und Anerkennung zu befriedigen. Und das erfordert natürlich ein unglaublich sensibles Vorgehen. Aber das versuchen wir weiterhin und hoffen natürlich, dass durch solche Gesellschaftenentwicklungen einfach auch mehr Leute Projekte wie unseres in Anspruch nehmen und dass eben auch solche Gesetzesveränderungen vielleicht auch das Problembewusstsein noch zusätzlich erhöhen.
Annalena von Hohenberg, was meinen Sie, wenn Sie ein bisschen in die Glaskugel schauen? Sie hatten den ja ideologischen Backlash, so nenne ich es jetzt mal, schon angesprochen. Wird es eher schlimmer als besser oder sind Sie optimistisch?
Ich bin leider nicht optimistisch. Also ich sehe, dass die Rechte, für die unsere Mütter und Großmütter in den letzten 100 Jahren gekämpft haben, jetzt immer offener und immer klarer in Frage gestellt werden. Wir sehen das jetzt auch aus den USA, wie sich auch gerade der US-amerikanische Präsident, wie sich große Plattformbetreiber wie Elon Musk und Mark Zuckerberg äußern. Wir sollten alle wieder etwas männlicher, etwas aggressiver werden, wie ja ein Vergewaltiger ein Präsident der USA werden konnte. Also wie eben Gewalt gegen Frauen plötzlich keine Rolle mehr spielt, wie der digitale Raum ein Raum ist, wo eben mit gewaltvollen Inhalten gegen Frauen nicht nur Geschäfte gemacht werden, sondern die eben auch in den Köpfen unserer Jugendlichen, unserer Kinder landen. Und zwar in beiden Köpfen, ne? In den Köpfen der Jungen, die eben gewaltvoll werden, aber auch in den Köpfen der Mädchen, die dann auch denken, dass das normal ist, mit ihnen so umzugehen. Und ich glaube, dass wir als Gesamtgesellschaft eine große Anstrengung in unterschiedlichen Bereichen, sowohl in der Strafverfolgung, in Gesetzesverschärfung, aber eben auch in so einem gesamtgesellschaftlichen Umdenken, in der Regulierung von Plattformen, in der Stärkung von Menschenrechten, auch Kinderrechten, dass wir da eine große gesamtgesellschaftliche Anstrengung machen müssen in all diesen Bereichen, um dem entgegenzutreten. Und im Moment sehe ich die Bereitschaft und auch das Bewusstsein dafür, dass das jetzt eigentlich passieren muss, sehe ich wirklich nur in Ansätzen. Und deswegen bin ich im Moment eher skeptisch.
Gefilmt und bloßgestellt, wie bekämpft man Spanner? Das war unser Thema heute hier in SWR Kultur im Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Annalena von Hodenberg, Leiterin der Organisation Hate Aid in Berlin, bei dem Psychologen und Psychotherapeuten Jonas Knär vom Projekt I Can Change in Hannover und bei der Diplomjuristin Jacqueline Sittig von der Universität in Würzburg. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.